Und bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist Idealo, die unabhängige Vergleichsplattform. Jeder kennt die und mir war gar nicht so richtig bewusst, was hinter dem Unternehmen steckt. Wir haben uns getroffen, um uns kennenzulernen und die haben eine ziemlich nachhaltige Ausrichtung. Zum Beispiel beziehen die schon seit über 8 Jahren Ökostrom und wirklich einen Ökostrom. Mhm. Es gibt ja nur 3 richtige Ökostromanbieter. Die 800 Mitarbeiter kriegen zum Beispiel am 20.09. frei, um zum globalen Klimastreik zu gehen, was ich auch sehr cool finde. Habe ich jetzt für meine Mitarbeiter auch eingeführt.
Natürlich.
Ja, ich finde das eine gute Idee. Klar geht es immer noch um den Kauf von Produkten, aber auch das kann man nachhaltiger gestalten und das möchte Idealo bewirken. Zum einen sind sie unabhängig, das heißt, sie haben die Angebote von über 50.000 Shops und damit geht es nicht darum, die großen Player zu pushen, die sagen, oh, ihr habt immer 100.000 Euro, ich möchte gerne, dass mein Produkt ganz vorne erscheint. Nein, der den günstigsten Preis hat, ist vorne und das können auch ganz viele kleine unabhängige Shops sein und das sehe ich sehr, sehr oft. Wie gehst du vor, wenn du ein neues Produkt kaufen möchtest?
Also für mich sind 2 Sachen wichtig. Natürlich einmal der günstigste Preis und dass ich gleich alle Informationen zu dem jeweiligen Produkt habe, was ich kaufen will.
Und das macht Idealo, dass man eine gute Kaufentscheidung treffen kann. Also ich habe zum Beispiel letztens einen neuen Kühlschrank gekauft. Da wird dann immer direkt aufgelistet, welche Energieklasse ist das, wie viel wiegt der Kühlschrank, Ausmaße. Also es gibt wirklich alle Details zu dem Kühlschrank direkt auf einen Blick. Damit werden Fehlkäufe vermieden und was sie auch noch sehr clever machen ist, die meisten Produkte sind ja zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr unterschiedlich teuer. Das heißt, sie haben eine komplette Entwicklung von dem Preis auf so einer Kurve aufgezeichnet. Ja. Und dann kannst du dann zuschlagen, wenn der Kühlschrank am günstigsten ist. Weil ein Kühlschrank ist eigentlich kein Impulskauf. Und so Impulskäufe werden dann vermieden oder so FOMO-Käufe. Kennst du das auch? Ist so günstig, nehmen wir jetzt gerade mit. Auch so Dinger wie Black Friday, die ja eigentlich dem Abverkauf dienen.
Ja, also wo man das Gefühl hat, ich kriege jetzt hier sofort den günstigsten Preis.
Weil aber Black Friday auch ist das kann man überprüfen. Und das ist ziemlich gut.
Und wenn ihr Idealo mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr natürlich auf idealo.de gehen oder im App Store suchen für Android oder iOS. Und in unseren Shownotes findet ihr es noch viel schneller. Da ist der Link dazu.
1, 2, 3. Ich habe lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Und heute wollen wir über Home Dads reden, also Männer, die zu Hause bleiben. Und da stellt sich die Frage, wenn es finanziell möglich wäre. Und man muss sagen, für einige Menschen, glaube ich, wäre es finanziell möglich, sie machen es aber trotzdem nicht.
Ja, beide nicht.
Würdest du zu Hause bleiben? Und spar dir die Antwort für gleich. Okay. Für mich ist übrigens montags der schlimmste Tag, weil ich verbringe immer das Wochenende mit meiner Tochter.
Ja.
Und montags ist es immer so, wenn ich mich fertig mache und sie das sieht, dann schnappt sie sich auch gleich ihre kleine Jacke und ihre Schuhe und bringt mir dann auch meine Schuhe. Sie ist irgendwie Schuhfetischistin.
Ja.
Morgens will sie auch als erstes eigentlich immer Schuhe anziehen. Mhm. Nur mal reinschlüpfen. Irgendwann kommt der Tag, wo sie dann anfängt, die anzufühlen. Und sie schlüpft auch gerne meine Schuhe rein.
Ja.
Ganz, ganz merkwürdig und läuft dann mit diesen riesen Botten. Und wenn ich dann los will, will sie dann auf dem Arm und mitkommen. Ja. Jedes Mal. Aber immer nur am Montag.
Ach krass. Ja, du bist wahrscheinlich am Wochenende sehr, sehr, sehr präsent.
Genau, und dann denkt sie, Montag geht's so weiter.
Na klar, Montag ist nicht Sonntag, sondern das Wochenende hat kein Ende.
Das ist total krass. Und dann fängt sie mal an zu weinen, wenn ich sie dann vom Arm runternehme, weil ich nehme sie dann immer noch mal kurz auf den Arm, aber erkläre ihr, dass ich jetzt so arbeiten muss und dass ich sie mitnehmen kann. Und ich könnte sie dann in der ersten Minute runterreißen. Und ich frage mich manchmal, ist das Richtige? Weil ich bin meistens schon knapp dran.
Ja.
Oder ich behalte sie noch mal 10 Minuten auf dem Arm. Und dann kann sie sich besser lösen.
Ist es so?
Ja, total. In den meisten Fällen weint sie dann nicht mehr, sondern es ist so, als ob sie sich dann so langsam selber auf den Prozess des Verabschiedens einlassen kann.
Aber dann ist es das, was sie wahrscheinlich nochmal braucht am Ende. Es gibt ja oft die Diskussion, sollte man sein Kind bekuscheln und in den Arm nehmen, wenn man vielleicht gerade keine Zeit hat oder wenn es gerade eigentlich nicht passt oder man sich vielleicht auch gerade über sein Kind geärgert hat, aber vielleicht braucht es das genau in dem Moment. Und bei dir in der Verabschiedung ist es vielleicht genau das, was Lilla dann braucht. Also ich kenne das von meinem Sohn auch, dass wenn ich morgens gehe, das ist aber völlig unabhängig von dem Tag, also es ist jetzt nicht so, dass es Montag extremer ist als zum Beispiel an einem Mittwoch, dass er dann auch, und das ist manchmal stärker und manchmal weniger stark, dass er auch dieses Schuhbring-Phänomen und dann an der Tür stehend durch dieses Bullaugenfenster, was wir bei uns unten drin haben, wo er auch rausgucken kann, und ich sitze dann im Auto oder setze mich aufs Fahrrad und er steht da mit weinenden Augen und schreiendem Gesicht. Und da frage ich mich auch, warum das manchmal so intensiv ist bei den Kindern und manchmal nicht. Also bei dir kann man es sehr festlegen aufs Wochenende, also du bist sehr präsent am Wochenende, und bei mir ist es so sporadisch, also dass es manchmal auf einen Dienstag passiert oder mal auch auf einen Samstag, wenn ich gehe.
Vielleicht ist das dein Bindungsverhalten oder deine Zeit, die du mit den Kindern verbringst, dass man als Kind nicht damit rechnen kann. Das ist jetzt das Wochenende oder das ist unter der Woche. Und ich frage mich, also diese 10 Minuten, die wir dann immer haben miteinander, das sind für mich ganz essentielle 10 Minuten. Und ich frage mich, was könnte wichtiger sein als diese 10 Minuten? Ich klammer jetzt mal aus, wenn man zum Flughafen muss und sonst einen verpasst. Klar. Aber ich würde sogar zu Meetings zu spät kommen, um diese 10 Minuten einzuräumen.
Würdest du das dann in dem Meeting auch sagen? Also würdest du sagen, ich bin jetzt gerade zu spät?
Ja. Weil, ich meine, A, bin ich selbstständig. Und B, wüsste ich nicht, welche meiner Kunden das nicht versteht. Und wenn die das nicht verstehen, ist mir das eigentlich auch egal.
Ja, eigentlich schon.
Also, ich meine, und vielleicht ärgern sich manche darüber, weil dann hätten die gesagt, dann hätte ich das jetzt auch so gemacht. Aber das ist deren Problem.
Und mich hat heute Morgen keiner 10 Minuten in den Arm genommen. Vielleicht entsteht auch ein ganz anderer Frust, ne? Dass die vielleicht sich gewünscht hätten, dass da ihre Frau oder
mein Vater hat mich nie in den Arm genommen. Übrigens, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, hatte ich dir vor einer Weile erzählt, ne?
Ja.
Lilla hat jetzt Zucker gegessen.
Oh. Was gab's denn als erstes?
Eis.
Na klar. Veganes oder?
Veganes Eis ohne Zucker stand da, aber was ich natürlich nicht wusste, dass sie da 20.000 Kilo Agavendicksaft reingetan haben. Ja, ich meine, das ist immer noch besser als Raffineriezucker, keine Frage, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie krass fixiert sie jetzt auf Eis ist. Also ich höre ungefähr 25 Mal am Tag, Eis holen, Eis holen, Eis holen. Also morgens, wenn sie aufwacht, ne? Eis holen. Nein, Lilla, jetzt kein Eis holen. Es ist morgens um 6 Uhr, also der Eisladen. Eis holen. Ich frage mich, ob aus dieser kleinen Ausnahme jetzt viele werden. Weil für mich ist es so, ich weiß nicht, wie es für dich ist, wenn man sich was vornimmt und so einen kleinen Einbruch hat, dass auf einmal dieses ganze Kartenhaus zusammenbricht.
Ist es auch.
Ja, okay, gut. Also damit habe ich gerechnet.
Weil bei Marie war es ja auch so, dass wir ewig keinen Zucker gegeben haben. Sie kannte, wie gesagt, Schokolade oder so überhaupt nicht. Ewigkeiten. Auch jede neue Süßigkeit musste sie ja dann, als sie das erste Mal zum Beispiel Schokolade versucht hat, neu kennenlernen. Also auch Gummibärchen waren am Anfang so, hä? Und als sie die dann genommen hat, und jedes Mal entsteht mit jeder neuen Süßigkeit ein neues Leuchten in den Augen der Kinder, was jedes Mal noch größer wird. Und die verstehen irgendwann dann, die Welt der Süßigkeiten ist riesengroß. Es gibt viel, viel mehr als nur Eis. Und ich glaube, da muss deine Tochter auch hin. Weil ich frage mich schon, ist es so gut und so vernünftig? Und ich dachte eine Zeit lang, das wäre so, das Kind davor zu schützen und ihm das gar nicht zu ermöglichen, indem man es ihm gar nicht anbietet. Also es gibt ja eine ganz einfache Möglichkeit bei kleinen Kindern oder Babys, ihnen es einfach gar nicht zu geben. Ich gebe dir kein Eis, dann wirst du es auch nie vermissen, weil was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. Genauso weiß ich nicht mit Medien etc. Und irgendwann kam bei uns, es ist glaube ich auch gar nicht so gesund, ab einem bestimmten Punkt dem Kind nicht selbst zu ermöglichen, ich kenne die Sachen jetzt und ich kann dann mich selber steuern. Also natürlich muss
gesund im Sinne von für die Persönlichkeitsentfaltung, aber nicht für die Ernährung.
Nein, also
okay, wie lange ist nochmal dein Ernährungsstudium her?
Na, ich meine, das gehört, glaube ich, miteinander zusammen. Also eine Selbstkontrolle zu lernen, auch bei Süßigkeiten. Also ein ganzer Tisch, der voll ist mit Süßigkeiten.
Ich gebe dir voll recht.
Ja,
und ja, wie viele Leute gibt es, die erwachsen sind und null Selbstkontrolle
Erwachsene,
haben?
Erwachsene, genau.
Die und Kinder mit 1,5, 2 oder 3 Jahren sollen dann diese Selbstkontrolle haben.
Und da wollte ich genau hin. Das war nämlich das Erstaunliche, was wir dann gelernt haben. Unsere Tochter hat eine ganz starke Selbstkontrolle gehabt, die jetzt nicht mehr ganz so stark ist, aber eine Zeit lang war es so, als sie angefangen hat, Süßigkeiten zu essen, sie hat zum Beispiel nie geschafft, eine Eiskugel aufzuessen oder auch Schokolade. Wenn man ihr Schokolade gegeben hat, hat sie 2, 3 Stück gegessen und den Rest hingelegt. Und diese kleinen Gummibärchentüten hat sie nicht geschafft, weil sie so eine innere Grenze hatte.
Eine Zuckersperre.
Ja, eine Zuckersperre. Und ich glaube, das ist bei Kindern noch viel, viel stärker vorhanden. Und ich glaube, dann durch diesen Überfluss, den wir in irgendeiner Form dann gewährleisten, indem man sagt, ja, nach dem Mittag gibt es was Süßes und dann zwischendurch darf man auch mal was Süßes haben, durchbricht man diese natürliche Grenze. Also das ist, glaube ich, viel, viel eher die Gefahr. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind selber lernt, natürlich gesteuert von den Eltern, wo sind die eigenen Grenzen, und dadurch zu erfahren, wie viel Süßes kann ich und will ich eigentlich essen.
Sehe ich komplett anders.
Okay.
Also ich glaube, in dem Moment, wo die Pandora-Zuckerbüchse geöffnet wurde, ist alles zu spät. Und ich glaube nicht, dass Kinder so viel selbstregulatorische Fähigkeiten haben, um sich vor der größten Sucht der Welt, und Zucker ist die größte Sucht der Welt, zu schützen. Halte ich für einen völligen Trugschluss. Und dazu kommt, ich glaube, dass wir gewisse Geschmäcker ganz frühkindlich lernen und dann auch eine höhere Affinität dafür haben. Zum Beispiel bin ich nicht so ein Süßschnabel.
Ja.
Und ich habe als Kind auch eigentlich nie Süßigkeiten bekommen. Mhm. Bei uns gab es nicht diese berühmte Süßigkeiten-Schublade, wo alle ran konnten. Und ein Kumpel von mir, der ist...
Die gibt es übrigens bei uns.
Ja?
Ja, und die ist auf Fußhöhe und die ist voll. Keiner isst Süßigkeiten bei uns, aber trotzdem ist die immer voll. Und Marie weiß auch, wo die ist und nimmt sich daraus aber auch nichts und fragt auch nicht danach. Obwohl sie weiß, die Süßigkeiten sind regelmäßig vorhanden. Und das ist genau das, was ich meine.
Ja, aber wie viele Süßigkeiten isst sie am Tag?
Eigentlich fast keine. Also es eigentlich nur zu besonderen...
Zwei große Schokoriegel, eine Tüte Gummi mehr. Nee,
eigentlich gar nichts. Also es gibt mal zwischendurch, wenn sie fragt oder wenn wir, also im Sommer war es ganz oft Eis essen, aber es eigentlich isst sie nicht täglich Süßigkeiten.
Aber warum habt ihr so eine Süßigkeiten-Schublade?
Du, das sind meistens Sachen, die sich angehäuft haben. Du glaubst gar nicht, wie viel man an Süßigkeiten geschenkt bekommt.
Nee, das gibt, wird bei mir so unterbunden, also es gibt auch keinen Adventskalender.
Ja,
meine Oma schenkt mir immer noch
genau,
was, ne?
Die sind, und genau.
Das verschenke ich sofort weiter oder leg's bei mir im Hausflur. An meine Schwester, die isst alles.
Ja, genau, sowas habe ich nicht. Und das landet bei uns in dieser
Schublade. Doch, kannst du auch deinem Bruder geben.
Ja, den sehe ich nicht oft genug.
Aber bei oder uns schmeißt es bei deinen Eltern wieder in den Briefkasten rein.
Wir verschenken auch ganz oft diese Süßigkeiten wieder weiter. Wir verpacken sie dann hier, bitteschön.
Nächstes Jahr zum Nikolaus, wenn die Kinder genau. vorbeikommen. Aber die Sachen sind schlecht.
Aber meistens landen dieser Schublade und werden dann Ewigkeiten nicht gegessen und irgendwann dann leider weggeschmissen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, klar, es ist ein schmaler Grat, aber es gibt trotzdem einen eigenen Regulator. Man muss nur als Eltern aufpassen, dass man den nicht aufbricht, indem man zu viel Süßigkeiten zuführt.
Und auch präsentiert von wegen, genau. Möchtest du noch was Süßes danach?
Genau.
Also, dass man so bestimmte Sachen einpflegt, die man vielleicht selber für sich praktiziert. Also ich glaube tatsächlich, dass die Ernährung vom Kind, und das esse ich nicht und das mag ich nicht, ganz, ganz stark davon abhängt, was das Kind überhaupt präsentiert kriegt. Also Lilla isst noch relativ viel Gemüse, aber ich merke, dass das jetzt auch ein bisschen aufbricht, ja. Wenn wir unser Essverhalten ändern.
Na klar.
Wir essen extrem viel Gemüse, Lilla isst auch extrem viel Gemüse. Jetzt habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr Brot gegessen mit Butter und ihr neues Wort ist Butter. Mhm. Und jetzt will sie nur noch Butter pur essen.
Ja, ich weiß, wohl Löffel.
Ja, ja, das ist echt krass. Aber gut. Ich hoffe, wir sind noch auf einem guten Weg.
Wirst du denn die Süßigkeiten-Thematik jetzt erweitern für deine Tochter?
Also ich meine, wir kaufen selber keine Süßigkeiten. Was soll ich da erweitern?
Ja, das ist genau, wenn man eine
Frage. Also sie kann Trockenfrüchte essen, Rosinen, paar Nüsse.
Ja.
Das sind ihre Süßigkeiten.
Also sie wird keine Schokolade kennenlernen? Okay, in naher Zukunft.
Na, warum denn? Ich meine, hast du schon mal geguckt, wie süß eigentlich Früchte sind, wenn du es nicht gewohnt bist, die ganzen Industrie... Zuckerprodukte zu essen.
Ja,
also es ist unglaublich. Und sie isst das ganze andere, die isst ihren Brei auf Wasserbasis. Warum das dann versauen? Ich meine, das ist gut für sie.
Ja.
Also ist richtig gut. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Mhm. Aber bevor die Frage kommt, ein kleiner Hinweis. Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes könnt ihr Bewertungen hinterlassen. Kinder lieben Bewertungen, wir lieben auch Bewertungen. Übrigens habe ich das mal erzählt, ein Lehrer bei uns früher, der hat immer gerne Cognac getrunken, während er die Arbeiten korrigiert hat. Und er hatte einen so einen Lieblingsschüler, der mündlich total gut war, aber schriftlich hat er immer wieder verkackt, weil er Prüfungsangst hatte.
Aha.
Und im Abitur war es genauso. Und man ist davon ausgegangen, dass er wirklich 13, 14 Punkte schreibt, aber ich habe mir das schon gedacht und der Lehrer hat sich's nicht gedacht. Mhm. Der war mega enttäuscht und hat dann irgendwann richtig besoffen bei ihm angerufen und meinte, Markus! Nicht gesagt, wer dran ist, sondern hat einfach so, du taugst nichts und dann wieder aufgelegt. Und wir freuen uns über Bewertungen jeglicher Art. Also ob es ein, ihr taugt nichts oder ob ihr euch freut über den Podcast, gerne bei iTunes einen Kommentar hinterlassen, noch schreiben.
Vorher ein Glas Cognac trinken.
Ja, und dann, beste Vaterfreuden, ihr taugt nichts. So, jetzt zu meiner Frage. Auch wenn du noch nicht so unglaublich lange Vater bist, ich habe mir letztens ein Video von Bernie Sanders, meinem Lieblingspräsidentschaftskandidaten, angeguckt. Mhm. Ich muss sagen, ich bin einfach so eingehüllt von diesem alten, weisen Mann.
Ja.
Klar bewegt er sich auch in seinen Floskeln und in seinen Programmpunkten von einem Präsidenten oder auch von einer Kanzlerin, wird auch sehr viel abverlangt. Muss so viel Wissen in verschiedensten Bereichen haben und klar fällt ja auch auf manche Berater rein, die in irgendeiner Weise von Lobbys gepusht werden. Aber bei ihm habe ich den Eindruck, dass er sehr integrer ist. Und ihm wurde eine Frage gestellt, die ich sehr, sehr cool fand. Und die möchte ich dir auch stellen. Ich meine, du bist noch nicht so lange Vater, ich bin viel kürzer Vater. Aber was schätzt du am meisten am Vatersein? Was liebst du am meisten daran, Vater zu sein?
Also was ich am meisten schätze, hat auch ganz stark damit zu tun, was ich in meinem Leben immer versucht habe zu vermeiden, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Und mit dem ersten Kind hatte ich sofort das Gefühl, diese Angst hat sich mehr als bestätigt. Also die Angst, Verantwortung zu übernehmen, war nie so groß wie in dem Moment, wo meine Tochter geboren wurde.
Aber erst da oder schon davor?
Eigentlich erst, als sie dann da war. Vorher war es, als sie noch im Bauch war, war das für mich noch zu surreal. Also da habe ich zwar auch schon gedacht, okay, aber als ich dann sie das erste Mal auf dem Arm gehalten habe, war dieses Gefühl extrem stark. Und es war zum ersten Mal nicht negativ besetzt. Klar hatte ich immer noch Angst, aber dieses Gefühl war vor allem positiv. Also das Gefühl zu haben, ich muss darauf achten, dass ich immer die beste Version meiner selbst bin und auch Verantwortung für meine Tochter zu übernehmen, dass sie durch das Leben kommt mit so wenig Hürden wie möglich, ohne ihr es wegzunehmen, dass sie diese Hürden aber auch selber erklimmen kann.
Also ohne die Lernchancen.
Genau, also dass man diesen Grat finden muss zwischen, was kann ich meiner Tochter erleichtern, aber was muss ich ihr auch ermöglichen, damit sie selber durchs Leben gehen kann. Und was das Zweite ist, was ich meinen Kindern auf jeden Fall am meisten schätze, ist dieses Gefühl dieser bedingungslosen Liebe, welches man erfährt, kann man nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Also es gibt nichts auf der Welt, was dieses Gefühl auslöst, dass man weiß, meine Kinder lieben mich über alles, egal was ich tue. Und es ist manchmal ein bisschen abstrakt, weil es gibt schon mal Momente, wo ich irgendwie an meine Grenzen komme und dann mich auch unmöglich verhalte. Und trotzdem habe ich 10 Minuten später einen lachenden, auf mich zurennenden Felix. Und dieses Bewusstsein auch immer, ich fühle mich dann manchmal auch kurz schlecht, weil ich denke, oh ey, krass, ich habe dich gerade so angemeckert und trotzdem kommst du mir wieder mit vollem, offenem Herzen auf mich zu. Und das ist für mich immer wieder eine neue auch Lernerfahrung zu erleben, wie ein Kind einem auch zeigt, hey, egal wie du dich vielleicht auch gerade verhalten hast, ich liebe dich trotzdem über alles. Und das überträgt sich dann manchmal auch auf mein Leben, wo ich denke, egal was vielleicht gerade auch passiert im Umfeld, am Ende ist es am wichtigsten, dass man ja sein Gegenüber mit Respekt und ja vielleicht auch Liebe behandelt.
Ja, so krass, ne, dass Kinder einem genau das beibringen, was die großen spirituellen Lehren lernen, also dass sie das praktizieren und man als Erwachsener wieder versucht, dorthin zu kommen, nämlich dieses mit offenem Herzen zu vergeben, zu verzeihen und wieder offen und frisch und frei zu sein und sich nicht hinter seiner Angst und hinter seinem Gefühl von eingeschnappt sein vielleicht vergraben. Das ist so krass, dass Kinder das so gut können, ne? Kinder lassen es halt auch in dem Moment raus, das hatten wir ja schon mal besprochen, ne? Dass Kinder ihre Emotionen immer genau dann kanalisieren, wenn sie akut sind und das Gefühl einfach rauslassen. Und ich glaube, das verwechseln manche Leute auch, die versuchen mit sich ins Reine zu kommen und versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Es heißt nicht, die Gefühle, die aufkommen, zu unterdrücken und besser kontrollieren zu können, sondern die in dem Moment fühlen zu können, wo sie da sind und nicht aufzuschieben.
Ja.
Das können uns Kinder beibringen. Es sind ein paar schöne Sachen, die du gesagt hast.
Was ist es denn für dich?
Sehr ähnliche Sachen. Ich würde sie, glaube ich, anders formulieren. Für mich ist es dieses Dasein. Also ich hatte das Gefühl der Verantwortung auch, aber es ist kein schweres Gefühl und das hatte mein Vater ja prophezeit. Ne? Es fühlt sich genauso an wie für dich selber ein Stück weit, weil so viele Sachen wie das Verantwortung übernehmen für ein Kind schwer machen, so viele Sachen gibt es auch auf der anderen Seite, die das Leben mit einem Kind sehr leicht machen.
Ja.
Und dadurch gleicht sich das auf eine ganz komische Art und Weise aus, was ich vorher nicht beschreiben konnte. Und auch immer noch heute mir die Worte im Detail dafür fehlen. Das ist eher so ein Gefühl, was sich breit macht. Dieses Band zwischen zwei Menschen, was undurchtrennbar ist oder was sich so anfühlt, das gibt mir eine wahnsinnige Erdung und eine Verbindung zu irgendwas Größerem, was ich vorher nicht hatte. Das macht auch vieles andere unwichtig und unwichtiger und hat mein Leben auf eine ganz angenehme Weise entschleunigt. Ich würde sagen, das schätze ich am Vatersein und ja, tatsächlich dieses Dasein, einfach Dasein, ob man jetzt gerade in dem Moment akut gebraucht wird oder nicht. Manchmal heißt es ja auch einfach, sich zu seinem Kind hinzusetzen und mit auf dem Teppich zu sein und auf Angebote warten.
Was hat denn Bernie Sanders gesagt? Erinnerst du dich da noch dran?
Er meinte, es ist zu sehen, wie aus dem, was er mit seiner Frau an Liebe investiert hat, so grob gebe ich das jetzt mal wieder, dass mehrere Familienmitglieder entstanden sind, die jetzt wiederum Enkel haben und er in den Genuss kommt, Großvater zu sein, und dass eine große, warme Familie entstanden ist, mit der es einfach genießt, Zeit zu verbringen und Sport zu machen. Und man muss immer ganz detailliert aufpassen. Also jeder Präsidentschaftskandidat hat eine riesen Kampagne um sich herum und das muss man einfach entromantisieren. Ich glaube, zum Teil ist immer das, was er wirklich fühlt, und zum Teil ist es, was ist der beste Fit für eine möglichst große Wählerschaft?
Würde mich mal interessieren, wie viel Zeit er wirklich auch hatte als Vater damals. Ich glaube, er war wahrscheinlich auch ein
Er ist schon immer politisch unglaublich aktiv gewesen. Ich meine, er ist bei Martin Luther King Jr. mitgelaufen und hat da viel, viel getan. Natürlich, ey, da bist du einfach Wochenend-Dad maximal.
Ja, maximal, ja.
Und trotzdem, glaube ich, ist er so angebunden, dass er mit seinen Kindern eine sehr, sehr konzentrierte, qualitativ hochwertige Zeit lebt.
Also was du gerade gesagt hast, dass er jetzt als Großvater mit seinen Enkeln und diese Zeit sehr, sehr genießt. Ich habe letztens eine Studie gelesen, die sich mit der Thematik, wie sehr bereichern Kinder eigentlich das Leben von Eltern, befasst hat. Und da war es so, dass es gemessen wurde, dass Eltern in der Zeit, wo sie Eltern sind, also die ersten 18 Jahre, eigentlich ein viel, viel höheres Stressaufkommen haben und sich das gar nicht die Waage hält, sondern dass die glücklichen Ereignisse zwar vorhanden sind, aber überwiegend die stressigen vorhanden sind, sodass es dort gar keinen positiven Outcome gibt. Und der positive Outcome kommt dann danach. Also der Switch passiert in dem Moment, wo die Kinder dann groß sind, selber Kinder haben, und im Gesamtbild ist es dann für das eigene Leben und Weiterkommen was sehr, sehr Bereicherndes. Also, dass man sich in dem ganzen Konzept Großfamilie dann sehr, sehr aufgehoben fühlt und sich dann auf einmal alles ergibt.
Und ich glaube, wir verwenden sehr, sehr viel Energie darauf, stressige Situationen zu vermeiden, Situationen, in denen wir Angst haben, zu vermeiden, Situationen, in denen wir uns eigentlich unwohl fühlen. Mhm. Aber in der Retrospektive sind es genau diese Situationen, wo wir was lernen über uns selber, wo wir wachsen als Persönlichkeiten, wo wir unser Feld des Möglichen erweitern. Und das ist das Krasse. Und ich glaube, darum bewerten wir die auch anders im Nachhinein. Und das wissen wir ja aus der Wissenschaft, dass Erinnerung nie konsistent ist, dass wir das, was wir erleben, immer anders bewerten. Vielleicht kennst du es von einem Urlaub. Du machst einen Urlaub und mitten im Urlaub denkst du, wow, das habe ich mir vorher geiler vorgestellt. Und wenn du dann wieder zu Hause bist, war das einer der geilsten Urlaube. Aber während des Urlaubs war es gar nicht so geil. Das hatte ich früher immer.
Echt?
Das war schrecklich, weil ich mich so auf den Urlaub hingesehnt hatte.
Ja, der Optimist.
Und dann war es so, okay, das ist es jetzt. Na gut, dann verbringe ich immer meine 14 Tage und tschüss dann wieder. Mittlerweile ist es anders geworden. Mittlerweile kann ich die Situation mehr genießen. Ich habe früher eine andere Erwartungshaltung gehabt.
Und danach war trotzdem das Gefühl dann wieder positiv.
Also, ja, das Gefühl war dann wieder positiv.
Also du bist positiv eingestiegen, dann war der Urlaub eigentlich so meh.
Naja, normal halt. Ne? Genau. War jetzt auch nicht geiler als meine Durchschnittszeit.
Und danach war es erst geil.
Ja. War das bei dir nie so?
Nee, bei mir.
Kannst du dich vielleicht auch nicht dran erinnern?
Nee, bei mir, ich weiß, wie es bei mir war. Bei mir war es immer so, wird schon ganz okay werden. Und der Urlaub an sich war dann meistens besser als die Erwartung. Mm. Und danach war das die Erinnerung aber auch wieder so, naja, der Urlaub war ganz okay. Also es war okay, das genau anders. Also der Urlaub an sich, den habe ich besser wahrgenommen. Also das ist ein bisschen paradox, weil wenn ich mich dann danach daran erinnere, dass der Urlaub ja so toll war, dann widerspricht es ein bisschen mit dem, dass ich sage, dass der Urlaub in der Nachlese besser gewirkt hat. Aber trotzdem muss ich sagen, die beste Zeit des Urlaubs hatte ich dann meistens in dem Urlaub, wenn er gut war. Wenn man natürlich irgendwo in einer, keine Ahnung, Ferienanlage gelandet ist, wo dann nur Kakerlaken rumrennen, dann ist natürlich die Realität eine ganz andere. Aber wenn der Urlaub wirklich schön war, weil die Gegebenheiten vorhanden waren, das beste Beispiel ist der letzte Winterurlaub, den ich gemacht habe mit den Eltern meiner Freundin. Und da war es dann wirklich so, dass der Urlaub an sich schöner war als die Erwartung. Und auch in der Nachlese, muss ich sagen, war es doch mit einer der schönsten Urlaube. Also genau umgedreht.
Auch der Sex mit deiner Stiefmutter.
Mhm.
Wir gehen nur noch eben schnell in die Sauna. Ey, das liebe ich. Am Betrug, da gibt es so viele Facetten. Wir hatten es mal in beste Freundin, denn es gibt die erste Stufe, die manche als Betrug wahrnehmen, nämlich, wenn der Mann Pornos guckt.
Ja.
Und dann gibt es so, oh, er hat mich mit einer Sexworkerin betrogen. Mhm. Dann gibt es, er hat im Club irgendwie rumgebimst.
Ja.
Dann gibt es, er hat mit einer guten Freundin geschlafen. Dann gibt's, er hat mit meiner besten Freundin geschlafen. Dann kommt, er hat mit meiner Schwester geschlafen. Aber ich glaube, die Steigerung ist, er hat mit meiner Mutter oder mit meinem Vater
geschlafen. Er hat vor allem mit meinem Vater geschlafen.
Ich meine, an wen wendest du dich da?
Weil, also in dem Moment, wo der Freund mit deinem Vater schläft, da gibt's nichts mehr. Dann ist die Sache völlig außer Rand
und Band. Der war am Schornstein dran. Okay, das Thema lautet ja heute Home Dad. Und die ganz ehrliche Frage, die man sich, finde ich, als Mann und als Frau stellen muss, wenn die finanziellen Mittel ausreichen, und finanzielle Mittel heißt, finde ich, für mich, dass man das Leben führen kann, was man gerne möchte, also sich gut ernähren kann, in einer normalen Wohnung lebt, normales Auto fährt. Ich meine, diese ganzen SUVs kapiere ich eh nicht. Also wir sind keine Förster.
Hatten wir ja gerade. In Berlin gab es ja gerade den Vorfall, dass ein SUV 4 Leute totgefahren hat. Und da frage ich mich auch, warum brauchen Menschen SUVs in der Stadt?
Es sind sowieso. Also generell braucht man keine fucking SUVs.
Nein.
Also A, weil die Geländeeigenschaften gar nicht so geil sind von den Dingern. Nein. Man sitzt ein bisschen höher, aber warum muss man höher sitzen? Wenn alle normal niedrig sitzen, dann braucht man über gar keinen rübergucken.
Ja, es ist
eigentlich ist es genau das. Die Leute erhöhen sich über andere Menschen mit so einer Karre.
Ja, naja gut, aber dann hast du einen, der vor dir sitzt, der ein erhöhtes Auto, dann brauchst du wieder ein höheres Auto.
Das und dann musst du irgendwann so einen Monster-Truck fahren oder was?
Ja.
Aber es ist krass, es ist genau das. Und die Autohersteller sprechen von passiver Sicherheit, dass sich die Motorhaube zum Beispiel leicht anschrägt, wenn es zum Aufprall kommt. Ja. Aber die meisten Menschen verschwinden einfach unter diesem großen Kühlergrill.
Also ich meine, wer braucht ein Auto mit 400 PS?
Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich peinlich.
Ja, ist es auch.
Also ich frage mich immer, was ist bei diesen Menschen schiefgelaufen, wenn du so einen fetten SUV in Mattlack fährst und dann noch so mit 60 durch eine 30er-Zone knallst?
Die Message ist eigentlich immer, ich gebe einen Fick auf euch und ich interessiere mich nur für mich.
Und ich darf machen, was ich will. Ja. Und dann denke ich mir, dürftest du, wenn du auf deinem eigenen kleinen Scheißplanet lebst, dann kannst du den ganzen Tag hinten so ein Rohr ranstöpseln an deinen Auspuff und leite dir den bitte sofort an deinen Maul rein. Atme das mal bitte ein. Taste that. Es ist genauso wie Leute, die irgendwo ihren Müll fallen lassen. Da würde ich am liebsten immer den Müll beamen können und den zu Hause ins Bett legen, unter die Bettdecke. So, wie geil wäre das? Oder ich finde generell nicht dafür zu sorgen, dass wir in einem sauberen, guten Umfeld leben, alle zusammen.
Ja.
Ich finde es auch krass, wenn Leute sich auf der Straße bücken und Müll aufheben. Ich meine, in Berlin würdest du einen Haltungsschaden kriegen. Das geht einfach nicht. Mir ist Berlin auch manchmal echt peinlich, wenn ich so sehe, wenn so piekfeine schwedische Touristen irgendwie am Cottbusser Tor sind. Und man sich, ah okay, das ist jetzt Berlin. Ich so, das ist ein ganz kleiner Teil von Berlin, das ist die Nadelspitze, da kommt das Heroin raus. Cottbusser Tor kommt das Heroin raus, bitte nicht hier nur gucken. Aber finde ich eine gute Regelung, das zu verbieten.
Ja.
Also weil in dem Moment, wo du dir die Freiheit nimmst, ein SUV zu fahren, schränkst du die Freiheit von anderen Menschen ein.
Ja.
Und das muss nicht genau jetzt hier sein in Deutschland, sondern es kann auch irgendwo sein bei Menschen, die direkt am Meer leben und wo irgendwann der Ozean steigt.
Ja, finde ich auch eine super Lösung, sollte verboten werden.
Jawohl.
Aber die Frage, ob ich, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten hätte.
Ob du SUV fahrst, dann würdest du auch nicht mehr so einen Hass darauf schieben.
Die muss ich mit Ja beantworten.
Es ist einfach ein tolles Gefühl, die kleinen Kinder in dieses Auto reinkrabbeln zu sehen. Nee, nochmal zu den Geländeeigenschaften, das möchte ich einmal klarstellen. Die Geländeeigenschaften von einem SUV sind in den meisten Fällen beschissen. Und entweder ich fahre einen Geländewagen, weil ich ihn brauche und das kann sein. Ich meine, Grönland ist das beste Beispiel. Ja. Da brauchst du einfach ein fucking Geländeauto, wenn du da in irgendeiner Weise klarkommen willst. Aber wer hier nicht Förster ist oder Minenarbeiter, im Tagebau arbeitet und immer runter in die Mine fahren muss, da sehe ich es nicht.
Nee,
ich seh's also in 99% der Leute, die ein geländetaugliches Auto fahren, brauchen es nie.
Nein. Ja, aber zurück auf deine Frage, ob ich zu Hause bleiben würde, also Home Dad bleiben würde, wenn die finanziellen Möglichkeiten stimmen würden. Hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich, glaube ich, ja gesagt, ganz schnell aus der Pistole geschossen. Also gerade das erste Jahr mit meiner Tochter, da gab es so viele Momente, wo ich gesagt hätte, ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn ich jetzt den Alltag erlebe und meine Freundin, die ja auch oft mit den Kindern gestaltet, jetzt waren meine Kinder auch gerade eine Woche lang krank und eine Woche lang zu Hause.
Horror.
Und da muss ich schon sagen, da bin ich froh, dass ich nicht Home Dad bin. Also egal, ob die finanziellen Möglichkeiten stimmen würden oder nicht.
Ich glaube nämlich, das ist eine krasse Lüge. Ich glaube, für die meisten ist es nicht unbedingt nur eine finanzielle Motivation, für die meisten Männer, sondern ich halte das gar nicht aus.
Nee, eben. Also man muss wirklich jemand sein, der aushalten kann, der den Alltag mit Kindern ertragen kann. Also gerade wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind oder kränklich oder viel am Meckern oder in Schubphasen sind, ist es wirklich, wirklich anstrengend, einen ganzen Tag lang, und der ist auch elendig lang. Also Felix steht um 5.30 Uhr auf und geht mittlerweile auch erst um 8 Uhr wirklich ins Bett, also manchmal ein bisschen früher.
Der Iron Man der Kindererziehung, das heißt es eigentlich zu Hause zu bleiben.
Und Marie geht mittlerweile um 9 Uhr ins Bett, also der Tag wird auch hinten raus. Früher war es ja so, man hatte um 8 Uhr seine Ruhe, aber der Tag wird hinten raus auch immer länger. Also irgendwie frage ich mich, wann nimmt das Ganze nochmal ein Ende? Ja, und ich meine, das ganze Abendprogramm, jetzt beschweren wir uns schon wieder. Also kurz und knapp, ich würde, glaube ich, kein Home Dad sein.
Das ist krass, aber was ist jetzt, wenn deine Freundin sagt, du warst jetzt 5 Jahre unterwegs und jetzt würde ich gern mal.
Ja, dann würde ich es machen für sie. Also
für sie?
Ja, weil ich schon finde, dass man sich gemeinsam entschieden hat, dafür Kinder zu bekommen. Mhm. Und in dem Moment wir den Kompromiss gefunden haben, dass sie mehr Zeit zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert und ich mehr arbeite. Aber wenn es jetzt umgedreht sein will, wenn sie sagt, ich will mich beruflich auch nochmal weiter entfalten und finanziell, jetzt müssen wir das wieder ranbringen, es passen würde, dann würde ich ihr das auch ermöglichen wollen. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, nö, gibt's nicht. Du hattest gesagt, du willst Kinder, es ist dein Thema und ich mache jetzt hier mein Arbeitsfeld.
Du hattest dir den Hund ausgesucht, jetzt musst du mit ihm auch rausgehen.
Also es war schon zwischendurch ein Thema mal. Meine Freundin hat schon gesagt, klar, sie macht es total gerne und sie freut sich auch und sie ist auch glücklich, dass sie die Möglichkeit hat, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also sie arbeitet nur noch 20 Stunden die Woche, hat Montag und Freitag frei und lässt und lässt auch manchmal die Kinder dann an einem Tag zu Hause, macht einen Ausflug. Aber sie hat auch gesagt, sie opfert natürlich gerade die Möglichkeit, sich beruflich entsprechend weiterzubilden und an einem beruflichen Punkt zu kommen, wo sie in 5 Jahren vielleicht das bereuen könnte, ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber da muss man schon abwägen als Familie, dass man sagt, wir gehen gemeinsam diesen Weg, wir haben uns so entschieden und so ist es auch gut. Aber klar, wenn es jetzt auf einmal kommen würde, müsste man das lange vorplanen und dann auch entsprechend
die Ausreden finden, warum man das nicht machen kann. Diese sehr diplomatische Antwort, die du gerade gegeben hast.
Dass es von dir kommt, ist so klar.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie anders ausfällt, wenn es praktisch auch wirklich dazu kommt. 100%. Du schneidest deinen Schniepern ab, falls es anders sein soll. Du schwörst auf deinen Penis.
Wenn es wirklich auf... guck mal, es ist so, wenn in dem Moment, wo das wirklich das wäre, was sie sich sehr, sehr wünscht. Also es muss ja so sein. In dem Moment, wo sie mir das ermöglicht und wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, muss ich im Umkehrschluss das genauso ermöglichen. Und das finde ich
total, das ist mir total logisch, alles klar. Aber dann denke ich daran, wie ich meinem Baby meinen Beruf aufgeben soll. Also mein anderes Baby.
Ja, es.
Und du, ich will dir mal eine Sache sagen dazu. Ich habe gestern mit jemandem ein Gespräch geführt, der irgendwann aufgehört hat, Model zu sein, um seinen eigentlichen Traum umzusetzen. Mhm. Er ist dem Menschen begegnet, der sein Leben verändert hat.
Mhm.
Und dann hat er für diesen Menschen etwas kreiert,
ja,
und konnte das mit dem Menschen angucken.
Ja.
Es war der Dalai Lama.
Aha.
Und er meinte, das ist der schönste und wichtigste Moment in seinem Leben gewesen. Und ich habe es mir verkniffen und dachte mir, und was ist mit der Geburt deines Sohnes? Und damit meine ich, wie wichtig der Beruf, die Berufung für manche Menschen ist. Und so ist es auch für mich. Ich glaube, ich könnte mich davon gar nicht so trennen. Also das ist so... krass, du, das wäre so, als ob du mir 2 Arme und 2 Beine abschneidest und ich nur noch mit so einem Korpus. Also klar, da gibt es auch diesen einen Trainer, der immer auf den Tischen steht, ne, und Reden hält vor Schulklassen. Der hat ja nur noch seinen Korpus und seinen Kopf, aber...
ja, aber dann, also es gibt ja noch die dritte Kompromisslösung, die man finden kann. Und das machen ja viele Vollberufstätige, wo beide sich sagen, wir wollen beide nicht zurückstecken. Da muss man halt dafür sorgen, dass das Kind entsprechend extern versorgt wird.
Oh nein, bitte nicht.
Ja, aber es ist die, also, was du, ich meine, du erlebst...
ja, natürlich ist eine krasse Macho-Haltung und eine krasse Scheißhaltung, aber es ist die Wahrheit, die in mir ist.
Also, ja gut, aber was, du lebst jetzt in einer anderen Konstellation mit deiner Ex-Freundin. Ne? Du bist jetzt nicht in diesem symbiotischen Familienkonstrukt, wo ihr beide versucht, ja, so wie ich es jetzt diplomatisch bei mir aufgemacht habe. Aber sagen wir mal, das wäre so. Sagen wir mal, du hättest eine Frau an deiner Seite, wo ihr beide auf Augenhöhe...
ich würde beten, dass sie anders ist.
So, und jetzt hättest du jemanden, der beruflich, sagen wir mal, er studiert Jura als Beispiel, oder hat Jura studiert und ist jetzt Anwältin, ja, ja, ambitioniert, ja, hat das Beste und will da beruflich, ja, nach vorne steigen. Und jetzt sitzt ihr beide Kopf an Kopf und sagt, ich will beruflich, mein Traum, mein Baby, meine Arme werden mir abgehakt. Du sagst, ich will beruflich, mein Traum, mein Baby, meine Arme werden mir abgehakt. Ihr habt beide ein Kind. Unser Kind, uns ist extrem wichtig. Was machen wir jetzt?
Ich würde, wenn sie eine Juristin wäre, versuchen so hart zu schuften, dass ich hier eine Kanzlei kaufen kann, wo irgendwie...
So, jetzt sagt sie, das möchte ich nicht. Ich möchte es mit eigenen Beinen alleine schaffen. Ich möchte nicht, dass du das machst. Ich möchte alleine selbstständig. Also dann wäre es die Lösung und das ist Lösung 3.
Okay, dann müsste ich Mittel nehmen, damit ich nicht mehr schlafen muss. Damit ich in der Nacht arbeiten
kann. Ja, dann ist es das.
Ich glaube, man muss es sich dann teilen. Aber andererseits, wenn sie dann schon die ersten 5 Jahre durchgemacht hat, dann bist du ihr die 5 Jahre schuldig.
Ja.
Die sind dann auf dem Zeitkonto. Und sie rechnet noch dann die 9 Monate oder 10 Monate Schwangerschaft drauf.
Ja.
Die kriege ich auch noch von deinem Zeitkonto. Genau. Und auf einmal bist du kein Paar mehr auf Augenhöhe, sondern ein Paar, was Zeit gegeneinander abrechnet. Aber total schwierig.
Also wir hatten genau gestern, habe ich eine Diskussion gehabt mit einer Lehrerin, die genau das auch beschreibt bei sich in der Schule. Die arbeitet in der Schule, wo die Eltern sehr, sehr gut verdienen und gut im Beruf stehen. Und oft dort auch die ganzen Erziehungsaufgaben den Lehrern übertragen werden. Wann machen sie denn endlich mal was zu Handys? Ich will meiner Tochter ein Handy geben, aber ich brauche jemanden, der es ihr erklärt.
Das ist wie alles andere im Leben bei Menschen, die wohlhabend sind. Alle anderen Menschen sind einfach nur Servicedienstleister.
Genau, und was da im Kern eigentlich passiert ist, dass Erziehung ausgelagert wird, weil die Eltern mit den eigenen Kindern kein Interesse mehr daran haben, sich damit zu beschäftigen und deswegen die Kinder nebenbei laufen lassen und alle anderen Sachen outsourcen, damit sie ihren eigenen Berufswunsch nach vorne bringen können. Und das ist der Kompromiss dann am Ende, das Kind so früh wie möglich mit einer Nanny zu versorgen, Kita sowieso immer mindestens die 8,5 Stunden zu nehmen, dann Internat und dann später danach wieder Nanny oder zu einer, weiß ich nicht, einer Hortgeschichte.
Wohlstandsverwahrlosung nennen
wir das. Ja, genau. Und diesen Kompromiss zu gehen.
Ey, fucking, wahrscheinlich wäre das gar nicht so unwahrscheinlich. Und da muss ich wirklich meiner Ex-Freundin danken, dass sie einfach so viel da ist.
Ja.
So viel Zeit hat und so geduldig ist und ja, das so großartig macht, wie sie das macht. Ich weiß nicht.
Das ist nicht selbstverständlich, ne?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ich meine, ich habe beruflich auch schon einen Gang zurückgeschaltet und bin jetzt viel nachtaktiv. Morgens für meine Tochter und das ganze Wochenende. Und ich habe mich auch gefragt, und ich sehe öfters so Väter alleine mit ihren Töchtern am Wochenende. Ich habe da natürlich auch einen Blick für, ne? Weil so als ob man sich grüßen muss.
So oder? Wie ein Hund, wenn man durch den Park läuft. Ah, sie haben auch einen Hund.
Ja, ja, genau. Jeder schnüffelt mal an dem Arschloch von dem anderen. Und ich glaube trotzdem, dass ich im Verhältnis gar nicht so wenig Zeit mit meiner Tochter verbringe.
Nee.
Also, und vor allem die Zeit, die wir verbringen, ist qualitativ sehr hochwertig. Also es ist eine intensive Zeit ist. Und trotzdem wäre das nochmal ein ganz, ganz krasser, heftiger Einschnitt, wenn meine Ex-Freundin sagen würde, du,
Jetzt ich.
Und das Modell, was wir leben, ist in Sachen eigene Zeit gar nicht so schlecht, ne?
Ja.
Getrennt zu sein vom Partner bedeutet auch, dass du ja wenig Zeit als Dreierkonstellation verbringst und jeder dann dadurch mehr Freiräume hat.
Na klar.
Also dieses Modell, Kinder so aufzuziehen, ist für die eigene Freizeit ziemlich geil.
Das ist nämlich auch was ich lange nicht verstanden habe, wie du auch so viel Zeit mit deiner Tochter dann geballt verbringen kannst und dann trotzdem so viel Freizeit hast, neben dieser ganzen Arbeit.
Ja, ich hab gar keine Freizeit.
Es gibt ja schon, und das erlebe ich, dass du zum Beispiel abends mal sagst, ich gehe jetzt hier zu meinem Männertreff oder ich treffe mich mal mit einem Freund oder vielleicht auch. Und da überlege ich so, wie kann es denn funktionieren? Der arbeitet eigentlich 24/7, er hat das ganze Wochenende seine Tochter und am Morgen auch noch seine Tochter. Wie funktioniert das? Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Haaren. Du lebst ja keine Beziehung mit deiner Freundin in Gänze. Also es ist ja ein Konstrukt. Die Zeit bleibt dann, also die kleine Restzeit, die übrig bleibt, die musst du dann nicht mit deiner Freundin verbringen. Und das ist das Modell, was ich erlebe. In dem Moment, wo ich Freizeit habe, ist es ja so, okay, jetzt beginnt hier
Beziehungsleben.
Unsere Zeit. Beziehungsleben.
Unsere Zeit.
Also bleibt eigentlich am Ende des Tages überhaupt nichts übrig, wenn man dieses Modell so lebt.
Übrigens, dazu haben wir eine ziemlich gute Hörermail gekriegt. Die lesen wir uns gleich durch, würde ich sagen. Davor aber ein kleiner Gruß von unserem Sponsor.
Und das ist diese Woche Laq, L-A-Q. Und das ist ein japanischer Spielebausteinhersteller. Es gibt viele andere, die man kennt. Es gibt auch einen großen, den man sehr, sehr gut kennt. Der Unterschied hierzu ist, dass Laq mit nur 7 Bauteilen arbeitet und dementsprechend kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und es gibt Modelle, die am Anfang etwas simpler auf 2D funktionieren, aber man kann die auch erweitern und auch 3D-Figuren daraus basteln. Zum Beispiel ein Pinguin oder Dinosaurier oder Drachen oder Autos. Und ich habe das mit meiner Tochter mal ausprobiert, zusammen mit meiner Mutter. Und meine Tochter hat sich besser angestellt und es schneller verstanden als meine Mutter, die anscheinend das nicht mehr so gut drauf hat, motorisch zu arbeiten. Und für meine Tochter war das sehr cool, weil die hat so eine Blume sich vorgenommen zu machen und da hatte sie ein sehr, sehr schnelles Erfolgserlebnis. Und das Ganze fördert halt nicht nur die Kreativität, sondern ist auch feinmotorisch ein bisschen anspruchsvoll. Das heißt, man muss die Bausteine so zusammenklicken und wie bei jedem Klick entsteht so ein leichtes, befriedigendes Gefühl. Zusätzlich dazu, dass die Fantasie und Feinmotorik angeregt wird, werden durch diese simplen geometrischen Grundsätze des Systems ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen schon sehr früh angelernt. Also mir hat dieses japanische Bausystem sehr gut gefallen. Ich kannte das vorher noch gar nicht. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann haben wir einen Rabattcode für euch, nämlich Vaterfreuden15 und da bekommt ihr 15% Rabatt und das alles auf Klick, also CLICK-LAQ.de.
Moin Max, moin Jakob. Ich bin 36 Jahre alt und Vater von 2 Töchtern, 6 und 4 und seit fast 18 Jahren mit meiner Frau zusammen. Meine Frau ist auch meine erste Freundin und Sexualpartnerin gewesen. Wie bei meinem Vater, glaube ich. Da war das auch so. Hatte meine Mutter mal gesagt. Mein Vater hat es mir nie gesagt. Bei meiner Mutter war es nicht so. Die war vorher schon mal verheiratet. Ich arbeite seit Ende 2017 in einer Firma, wo wirklich viele attraktive Frauen arbeiten. God don't test me. Und ich bin immer mehr in das Flirt-Business gekommen. Auf den Weihnachtsfeiern und Sommerfesten habe ich meist sehr viel mit einer bestimmten Kollegin, 27 Jahre alt und verheiratet, gequatscht bzw. geflirtet.
Ah, das Schutzschild der vergebenen Frau.
Ich bin verheiratet.
Ich auch.
Ich bin immun gegen Flirten. Oft auch schon auf einem sehr eindeutigen Niveau, was ein Großteil wohl schon als den Partner betrügen ansieht. Auf dem Sommerfest vor 2 Wochen haben wir uns wieder prächtig unterhalten und unser Pegel stieg an und es ist passiert. Wir waren noch mit einigen Kollegen in einem Club und wir mussten immer sehr nah aneinander, um dem anderen etwas zu sagen. Irgendwann küsste sie meinen Hals, es durchfuhr mich wie ein Blitz und sie scheinbar auch. Sie zuckte nach einer Sekunde Halsküssen wieder zurück mit einem Gesichtsausdruck des Schocks. Ich habe sie dann leicht am Nacken gepackt und sie zu mir herangezogen und wir haben uns innig mit Zunge geküsst. Mm. Es war wunderschön. Mich durchströmten Gefühle, wie ich sie schon lange nicht mehr hatte. Wir wussten beide, dass es falsch war und haben die Feier gemeinsam verlassen. Jetzt kommt die Begründung, damit dort nichts weiter passiert und uns womöglich jemand der Kollegen sieht. Immer der beste Trick, so gemeinsam zu sagen, tschüss, wir gehen jetzt. Wir sind auch nicht angetrunken. Wir fuhren ein paar Stationen mit der Bahn und mussten auch etwas an meinem Bahnhof warten und redeten über das, was geschehen war. Wir haben uns geeinigt, dass nie etwas passiert ist und alles so bleibt wie vorher. Ich muss nun wirklich sehr häufig an sie denken und wie schön es war mit ihr. Ich kann mich auch wirklich super mit ihr über alles unterhalten. Ist wirklich eine tolle Frau. Ich fühle mich jetzt allerdings schuldig meiner Familie gegenüber. Ich liebe meine Frau wirklich sehr und will sie auch auf keinen Fall verlassen. Ich will, dass meine Kinder in einer intakten Familie aufwachsen. Dazu möchte ich gleich mal was sagen. Da fühle ich mich persönlich zu angesprochen. Ich fühle mich auch meiner Kollegin und ihrem Mann gegenüber schuldig, weil ich eventuell für eine Krise in ihrer Beziehung gesorgt habe.
Oh.
Meint ihr, man kann so weitermachen, als wäre nichts gewesen? Sollte ich vielleicht den Kontakt mit ihr abbrechen bzw. nur noch rein arbeitstechnisch pflegen, um der Gefahr eines weiteren Fehltritts zu entgehen? Wir hatten auch schon darüber gesprochen. Ich möchte eigentlich, dass alles beim Alten bleibt, bis auf den körperlichen Kontakt. Ich muss sehr viel an sie denken und habe schon mehrfach von ihr geträumt, teilweise sogar sexuelle Träume. Über einen Ratschlag wäre ich dankbar. Euer Robert. Erstmal Robert, vielen Dank für dein Vertrauen und ich aus männlicher Perspektive und ich glaube aus weiblicher Perspektive werden dich auch ganz viele Frauen auf einer gewissen Ebene verstehen können. Deine Frau war deine erste Sexualpartnerin, Du hast mit ihr 18 Jahre geschlafen und die Biologie hat manchmal mit einem andere Pläne. Und das können wir rational wegdenken und wegdrücken, aber trotzdem kommt das hoch, der Impuls. Ich möchte mal mit einer anderen Frau bimsen und ich bin auch attraktiv und werde von anderen Frauen begehrt und ich möchte das Gefühl mal erleben, wie es ist mit einer anderen Frau.
Also es ist wirklich die schwierigste Konstellation, die es gibt. Ich meine, ich hatte in meiner Schulzeit damals auch ein Pärchen oder immer wieder mal welche kennengelernt, die dann auch später noch zusammengeblieben sind und gesagt haben, das ist gar kein Problem, wir lieben uns über alles und wir brauchen keine anderen Sexpartner. Das ist mein erster und mein letzter.
Das mag es auch geben.
Das mag es auch geben, aber ich hatte immer das Gefühl und gerade Männer, aber ich will hier kein Klischee aufmachen, trotzdem glaube ich, muss man sich ein bisschen ausprobieren, um einfach das Gefühl zu haben, okay, ich habe
jetzt... Alles ist gleich scheiße.
Alles ist gleich scheiße. Ja, ist wirklich so. Hier in der Situation weiß ich nicht, ob es möglich ist, vielleicht das doch mit deiner Frau mal zu besprechen. Also zu sagen, hey, wir sind 18 Jahre zusammen, wir haben beide Kinder, ich liebe dich über alles, aber irgendwie fehlt mir was. Ich habe das Gefühl, ich müsste mich nochmal probieren. Das heißt ja nicht, dass du es dann ausprobieren musst. Vielleicht reicht es auch, das mal offen anzusprechen und mal zu thematisieren, um dieses Zauberschloss, was du da dir aufbaust, zerplatzen zu lassen. Weil ich glaube, ganz viel passiert auch in der Fantasie. Jetzt ist es hier sehr konkret geworden. Ich will aber behaupten, dass es auch sein kann, dass du dich in diese Frau am Ende auch nicht verlieben wirst, ja, sondern das wird eine einmalige kurze Geschichte sein, die dann ja zu den Konsequenzen führen wird, mit denen du dann leben musst und wahrscheinlich vielleicht auch willst. Aber es wird auf jeden Fall nicht einfacher danach. Deswegen wäre der Weg, vielleicht vorher zu überlegen, mit deiner jetzigen Partnerin zu sprechen, was deine wirklichen inneren Bedürfnisse sind.
Ja, und ein paar Sachen, ne, die man sich dann immer so schön vorlebt. Ich kann mit der neuen Frau so gut reden. Natürlich, mit jeder Frau, die man einigermaßen spannend findet, kann man als Mann total gut reden, weil alles leicht und unbelastet ist. Ihr habt nicht diese ganzen langweiligen Fuck-up-Themen wie, wer holt das Kind von der Kita ab und wer macht am Wochenende was mit ihr und sie ist wieder krank, wer passt auf und was essen wir zum Mittag und wer bringt den Müll raus. Diese ganzen Alltagsthemen, die einen wirklich nerven einfach nur oder die das Grundrauschen sind in einer Beziehung und die 95% der Kommunikation ausmachen, des gesprochenen Wortes, das habt ihr nicht.
Ja.
Dann fühlt sich das frisch und frei an und es fühlt sich auch im ersten Moment an, als ob ihr wahrscheinlich füreinander geschaffen seid auf dieser Ebene. Man kann so gut reden. Aber glaub mir, wenn du die gleiche Beziehung zu der Frau führen würdest, zu dieser 27-Jährigen, dann hättet ihr die gleichen Fuck-up-Themen.
Ich meine, du hattest mit deiner jetzigen Partnerin auch 18 Jahre die Zeit zu reden. Da bleibt vielleicht am Ende auch nicht mehr so viel.
Es ist alles gesagt. Das andere ist, natürlich stellt sich dein Körper hormonell, und das haben wir ja schon gesagt, auf so eine neue Frau, die fucking 27 ist, anders ein. Natürlich steht der Lachs da wieder.
Und wieder eins.
Ja, keine Frage. Die andere Frage ist, und da würde ich die Konstellation Arbeit rausnehmen, wie offen ist dein Verhältnis zu deiner Frau? Und wie fest seid ihr in eurer Liebe oder wie sehr könnt ihr eure Liebe spüren? Das heißt, bestünde die Möglichkeit, ihr zu sagen, du, ich liebe dich über alles, ich liebe das Konstrukt Familie, in dem wir drin seid, aber das, was Max schon gesagt hat, ich spüre, dass es weitere Aspekte gibt, die ich gerne in meinem Leben leben würde. Und hältst du das für möglich, aber auf gar keinen Fall würde ich die Büchse Arbeit aufmachen und sagen, da ist schon was passiert. Also ich persönlich würde es nicht machen.
Also würdest du nicht sagen, was schon passiert ist, um dann den Nährboden für ein locker leichtes Gespräch zu schaffen?
Also manchmal braucht es das. Ich glaube, das muss er selber entscheiden, Bauchgefühl, zu sagen,
es ist schon was passiert.
Es ist schon was passiert und ich möchte das einfach mit dir teilen, weil ich mich total schäme und weil ich auch Angst habe um das Konstrukt Familie. Und dann muss er das tragen.
Aber dann verbrennt er natürlich auch extrem die Beziehung zu der Frau und vielleicht auch...
Also würdest du sagen, ja oder nein?
Schwierig, glaube ja. Aber ich wüsste, es würde sehr, sehr schwer werden dadurch.
Ja, wirklich?
Also wenn ich mich dafür entscheiden würde, es anzusprechen...
Aber sagen wir mal, du entscheidest dich dafür, einfach jetzt ein normales Leben und das abzubrechen mit der 27-Jährigen. Ne?
Ach so, dann weiß ich nicht. Ich dachte, wir gehen davon aus, ich spreche mit meiner Freundin über diese Konstellation, hey, ich brauche noch was und ich weiß nicht was. Dann
aber gehen wir mal davon aus, dass du das nicht tun würdest, dass du nicht mit deiner Freundin sprechen würdest. Würdest du es dann sagen? Welchen Mehrwert hätte diese Information für eure Beziehung?
Ja, wir hatten das letztens schon mal. Ich tue mich da so schwer, weil es gibt ja...
Meine Freundin im Podcast hört und sie davon ausgehen müsste.
Nee, es geht ja eher darum, was trägt man mit sich rum und müssen nicht auch Sachen ausgesprochen sein, damit sie, ja...
Einen Prozess anstößt.
Ja, genau. Und damit,
das denke ich auch,
damit man die Sachen auch gemeinsam verarbeiten kann. Indem man so, wo man es für sich behält und sagt, ach, es ist nichts passiert. Irgendwie schwingt es trotzdem mit. Und ich glaube, langfristig kommt es dann doch irgendwie raus. Es muss nicht gar nicht konkret rauskommen, aber es manifestieren sich einfach Sachen, die man gedeckelt hat und so tut, als ob nichts gewesen wäre. Deswegen, ich tue mich da schwer. Also, ich bin nein, ich weiß es nicht. Aber ich würde gerne Robert dazu raten, mit seiner Frau zu reden. und für sich im Bauch zu entscheiden, ob es anspricht, dass schon was passiert ist oder nicht. Also ich glaube, wenn er das offene Gespräch sucht, dass er was braucht und das in anderen Frauen sieht, weiß ich gar nicht, ob es unbedingt sein muss, wenn er so offen darüber spricht, dass es schon was passiert ist. Weil in dem Moment macht er das Thema ja trotzdem auf. Also er bereitet das Thema vor, seine Freundin wird dann trotzdem belastet sein mit diesem Thema. Und die Schwierigkeit, die ich eher sehe, ist, wenn er weiterhin stressfrei arbeiten gehen will und da ist diese eine Frau und dann weiß deine jetzige Partnerin, dass da eine Person ist, dann bist du jeden Morgen damit beschäftigt, dahin zu gehen und zu sagen, ey, ist da was? Nein, ich verspreche dir, da ist nichts und bla.
Das kann ganz, sehr, ganz, sehr belastend, ganz giftig werden.
Im schlimmsten Fall musst du dann die Arbeit wechseln.
Oh ja. Und das andere ist, wenn du mal wieder so richtig Feuer in eurer Beziehung spüren möchtest, dann solltest du es auch sagen, weil dann kannst du mal spüren, wie es ist, das Gefühl zu haben, seine Frau und seine zwei Kinder zu verlieren.
Oh.
Und das ist ein krasses Gefühl, glaube ich, was auch wieder einen anderen Blick auf das öffnen wird, was manchmal nach 18 Jahren ein Stück weit als Selbstverständlichkeit sich eingeschliffen hat.
Hm.
Das will ich nicht sagen, Robert, dass das so bei dir ist, aber es wird sich fundamental verändern in dem Moment, wo deine Frau heftig auf diese Sache reagiert.
Hm.
Und das ist die Frage. Willst du es unter den Teppich kehren oder nicht? Und das ist eine Entscheidung, die nur du treffen kannst. Und da finde ich, gibt es auch kein richtig oder falsch. Und die andere Sache ist, seid ihr so miteinander verbunden? Fühlst du, dass das gehen würde, dass du einfach das mal ansprichst, dass du Bock hättest, dich körperlich auszuleben? Und die nächste Frage, wäre das dann auch in Ordnung, wenn deine Frau das macht?
Mhm.
Das ist auch, ne? Das Süppchen schmeckt schon wieder ganz anders. Das ist so ein kaltes Süppchen, das mag nicht jeder.
Du, ich habe da auf dem Spielplatz so einen Typen kennengelernt.
Der hatte eine enge Hose an und sein Gemächt ist fast bis zum Knie gewesen.
Mhm.
Also unser Sex ist auch nicht mehr so, ne, nach 18 Jahren. Also,
du weißt das selber, ne? Und der hat mich auf den Hals geküsst und das war so ein schönes Gefühl.
So schön war das. Robert, ich hoffe, wir haben genug mit dem Mixer, mit dem Pürierstab rumgewühlt. Und schau, was du draus machst. Viel Glück auf deinem Weg und alles Gute für dich und deine Familie. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne mit uns teilen möchtet, brutal offen und ehrlich, dann schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden.
Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Erziehung ist einfach anders.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.